Deutschlandfunk. Der Tag.
Betrayal of his oath of office, betrayal of our national security and betrayal of the integrity of our elections.
Nancy Pelosi, demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Sie hat in der Nacht sozusagen einen Kurswechsel vollzogen und ein Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump angestoßen. Jetzt dann also doch. Obwohl sie das gar nicht wollte ursprünglich und obwohl viele Beobachterinnen sagen, es hat überhaupt keine Chance, so ein Impeachment-Verfahren. Warum also machen die Demokraten das und was genau hat dazu geführt? Das klären wir gleich. Außerdem beschäftigen wir uns mit NS-Geschichte und Kunst aus Anlass einer aktuellen Ausstellung in Israel. Es geht um die Sammlung Gurlitt und die Frage, warum darin kaum Raubkunst enthalten ist, obwohl das damals, als sie entdeckt wurde, zunächst alle glaubten. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Niemand kann Druck auf mich ausüben, weil ich der Präsident eines unabhängigen Staates bin. Im Übrigen ist der einzige Mensch, der mich unter Druck setzen kann, mein Sohn, der 6 Jahre alt ist. So zitiert die Nachrichtenagentur Reuters den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Selenskyj reagiert damit auf Berichte, Donald Trump habe ihn in einem Telefonat sozusagen erpressen wollen, damit er Ermittlungen gegen Joe Biden und dessen Sohn anstößt. Also Joe Biden, der potenzielle Kandidat der Demokraten bei der nächsten Präsidentschaftswahl, also Konkurrent von Donald Trump. Trump selbst sagt dazu nur:
That call was perfect. It couldn't have been nicer. And even the Ukrainian government put out a statement that that was a perfect call. There was no pressure put on them whatsoever.
So, und dieses Telefonat, das ist jetzt für die US-Demokraten der Anlass, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump anzustoßen. Der erste Schritt dafür ist seit der Nacht getan, sozusagen Prüfungsstufe eingeleitet. Und bevor unser US-Korrespondent Thilo Kössler uns erläutert, was die Demokraten dazu veranlasst hat, habe ich ihn gebeten, diese ganze Telefonatsgeschichte nochmal zu erklären. Denn irgendwie finde ich das Ganze ziemlich unübersichtlich. Also, einen Schritt zurück, was ist passiert?
Donald Trump steht im Verdacht, im vergangenen Juli Wolodymyr Selenskyj, den ukrainischen Präsidenten, in einem Telefonat gleich 8-fach unter Druck gesetzt zu haben. Donald Trump soll ihn um Wahlkampfmunition gegen einen seiner möglichen demokratischen Herausforderer gebeten haben, nämlich Joe Biden. Dessen Sohn Hunter saß 2016 im Aufsichtsrat der ukrainischen Gasfirma Burisma. Und gegen diese Gasfirma wurden Korruptionsvorwürfe erhoben. Und aus dieser Tatsache entnimmt Donald Trump nun Korruptionsvorwürfe, die er A gegen Joe Biden und B gegen seinen Sohn Hunter richtet. Dabei hat es niemals wirkliche Ermittlungen gegen den Sohn von Joe Biden gegeben. Die Vorwürfe sind konstruiert und es hat auch nie ein Verfahren gegen diese Firma gegeben. Der Präsident hat unterdessen eingestanden an Katrin zum Zeitpunkt seines Telefonats fast 400 Millionen Dollar an amerikanischer Militärhilfe für die Ukraine zurückgehalten zu haben. Aha. Und das trägt ihm nun wiederum den Verdacht ein, er habe versucht, den ukrainischen Präsidenten zu erpressen. Donald Trump bestreitet das. Er hat erklärt, er habe viel mehr Druck auf die Europäer machen wollen, ihrerseits endlich versprochen, Hilfsgelder freizugeben. Aber das Ganze hat natürlich ein erhebliches Geschmäckle.
Wir reden ja über ein Telefonat zwischen den beiden, also eigentlich eine eher private Unterhaltung. Wie ist denn das Ganze jetzt überhaupt bekannt geworden? Weiß man da was drüber?
Ja, da weiß man was drüber. Das ist die Geschichte mit dem Whistleblower, der dieses Telefonat mitgehört hat. Und es sieht so aus, dass es nicht nur allein um dieses Telefonat geht. Aha. Es gibt Andeutungen, dass der Whistleblower noch mehr Hinweise hat, dass da etwas nicht gestimmt hat. Aber das wissen wir alles nicht. Wir wissen auch nicht, wer der Whistleblower war. Wir wissen aber, dass er sich an die übergeordnete Behörde gewandt hat und es weitergereicht hat an den Nationalen Geheimdienst. Und auf diese Art und Weise ist das an die Öffentlichkeit gekommen. Dieser Whistleblower soll jetzt irgendwann mal aussagen. Mhm. Die Beschwerde, die er formuliert hat, das Protokoll, das er weitergereicht hat, das geht heute an den Kongress. Nachdem sich Donald Trump geweigert hat, es rauszugeben, hat er nun zugestimmt unter dem Druck der Ereignisse. Und er gibt auch die Mitschrift des Telefonats zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten heraus. Das ist die Hoffnung der Demokraten, dass man dann tatsächlich ein Stück wirklich handfest weiterkommt.
Aber das klingt so, als wüssten wir im Moment ganz viele Dinge noch nicht und als wäre da ganz, ganz viel noch so im Wagen. Warum führt das alles jetzt dazu, dass die Demokraten ein Impeachment-Verfahren anstreben?
weil es einen ganz entscheidenden Unterschied zur Russland-Affäre gibt, Ann-Kathrin. Anders als in der Russland-Affäre, in der man ja vergeblich nach einem handfesten Beweis für eine Collusion, also für organisierte geheime Absprachen mit der russischen Führung suchte, gibt es hier eben eine sogenannte Smoking Gun, einen handfesten Beweis. Und das ist das Telefonat. Mhm. Donald Trump hat eingestanden, dass er dieses Telefonat geführt hat. Er hat auch eingestanden, dass er mit dem ukrainischen Präsidenten über Joe Biden gesprochen hat. Die Washington Post und die New York Times haben übereinstimmend berichtet und herausgefunden, dass Donald Trump tatsächlich zu diesem Zeitpunkt diese 400 Millionen Dollar an Militärhilfen für die Ukraine zurückgehalten hat. Auch das hat Donald Trump eingestanden. Mhm. Er hat aber gesagt, naja, das war nicht irgendwie aus erpresserischen Bedürfnissen heraus, sondern das habe ich gemacht, um die Europäer unter Druck zu setzen, was ein bisschen fadenscheinig ist.
Okay, du sagst jetzt, die Demokraten glauben, sie haben da eine Smoking Gun, aber trotzdem glauben ja ganz viele Beobachterinnen und Beobachter, die Chancen, dass das Impeachment-Verfahren trotzdem funktioniert, sind trotzdem ziemlich gering. Also warum lassen die Demokraten sich da trotzdem drauf ein?
Ich glaube, den Demokraten blieb überhaupt keine andere Wahl mehr, Ann-Kathrin. Sie hatten keine andere Chance mehr, als jetzt in das Impeachment-Verfahren einzusteigen. Es ist ja erst eine Vorstufe, diese Untersuchung, die sie veranlasst haben. Sie haben ja Monate, nein, fast schon Jahre lang darüber gestritten, impeachen wir den Präsidenten oder tun wir es nicht? Und es fehlten die entscheidenden Hinweise. Nun hat man sie und jetzt standen die Demokraten vor einem Dilemma. Nämlich vor dem Dilemma, was fällt Ihnen mehr auf die Füße? Was schadet Ihnen mehr, dass Sie ein Impeachment-Verfahren auf den Weg gebracht haben, das dann an einer republikanischen Mehrheit im Senat scheitern wird? Mhm. Oder setzen Sie sich dem Vorwurf aus, dass Sie trotz der ganz offensichtlichen Verfehlungen des Präsidenten und des Machtmissbrauchs, der hier offenbar wird, dass Sie untätig geblieben sind? Und vor diesem Hintergrund haben Sie sich entschieden, wir müssen tätig sein. Denn es ist Aufgabe des Kongresses, es ist Aufgabe von uns als demokratischer Partei, den Präsidenten zu kontrollieren. Und man hätte den Demokraten den Vorwurf machen können, sie nehmen ihre Rechte und ihre Pflichten der Kontrolle des Präsidenten nicht wahr.
Okay, also die Demokraten versuchen da ihre Pflichten wahrzunehmen. Nun wissen wir von Donald Trump, dass er nicht unbedingt immer ganz fair spielt und ganz nach den allgemeinen Regeln, die im politischen Betrieb gelten. Wenn ich jetzt Donald Trump wäre, dann würde ich, glaube ich, diese ganze Sache nehmen, die er jetzt ja schon mehrfach als Witch Hunt, also als Hexenjagd bezeichnet, und sagen, guckt mal, auf Basis dieser ganzen Kiste, ich habe jetzt hier so ein paar Vorwürfe gegen Joe Biden grob in den Raum gestellt und die Demokraten versuchen auf der Basis mich zu stürzen, dann muss ja an den Vorwürfen gegen Joe Biden was dran sein. Das wäre jetzt so meine PR-Strategie, wenn ich Donald Trump wäre. Ist damit Joe Biden jetzt als demokratischer Kandidat also verbrannt?
Ah, da wäre ich, das ist, glaube ich, ein bisschen voreiliger Schluss. Mhm. Nein, das glaube ich nicht. Man kann natürlich sagen, es bleibt immer etwas hängen. Aber im Augenblick sieht es doch so aus, dass die Vorwürfe gegen Joe Biden derart konstruiert sind und gegen seinen Sohn Hunter, dass sie geradezu absurd sind. Zumal ja ganz offensichtlich ist, dass der Präsident zum zweiten Mal eine ausländische Macht bemüht, um Wahlkampfmaterial zu sammeln gegen politische Kontrahenten. Und das ist ein ganz klarer Verfassungsbruch. Das geht auch übrigens gegen jede ethische Bestimmung. Und das ist ein ganz klarer Machtmissbrauch, sagen die Demokraten.
Aber glaubst du, dass das so viele Bürgerinnen und Bürger in den USA tatsächlich noch juckt, wenn Donald Trump die Verfassung mit Füßen tritt?
Also eine Mehrheit sagt, wir wollen kein Impeachment-Verfahren. Nun muss man mal abwarten, wie das dann sich gestaltet. Mhm. Über dieses Verfahren wird ausführlichst berichtet werden. Und es kann durchaus sein, dass die Stimmung dann umschlägt und dass die Menschen sagen, meine Güte, was ist da alles passiert? Denn die Liste, Ann-Kathrin, die ist ja ewig. Mhm. Donald Trump hebelt Institutionen aus, Ämter und Behörden. Er schadet seinem Land durch Ausstieg aus Verträgen und Abkommen. Er macht dem Kongress das Haushaltsrecht streitig, sag mir, wenn ich dich langweile. Er weist die Kontrollrechte und Pflichten des Kongresses zurück. Er feuert einen FBI-Direktor, der sich weigert, das Verfahren gegen einen Verdächtigen einzustellen. Und. Die Liste ist unendlich lang. Und man darf auch nicht vergessen, dass er die New Yorker Staatsanwaltschaft immer noch weiter ermittelt gegen das Imperium Donald Trump, gegen den Vorwurf der Interessenskonflikte. Und. Es könnte sein, dass die Öffentlichkeit langsam wahrnimmt, Moment, hier sitzt jemand an den Hebeln der Macht, der da nicht hingehört. Dasselbe könnte bei den Republikanern passieren. Noch halten die Republikaner fest an Donald Trump. Sie stehen wie eine Eins hinter ihm. Doch Sie haben doch immerhin dem zugestimmt, dass die Beschwerde des Whistleblowers tatsächlich dem Kongress überstellt werden muss. Das ist ein erster Hinweis, dass es auch in den Reihen der Republikaner erste Zweifel gibt. Mhm. Und die Stimmung könnte dann kippen, wenn man der Meinung ist, mit Donald Trump kann man keine Wahlen mehr gewinnen, sondern Donald Trump schadet einem eher. Hm.
Wie geht es denn jetzt in diesem ganzen Amtsenthebungsverfahren überhaupt weiter?
Also das Amtsenthebungsverfahren ist ja noch, hat ja noch gar nicht angefangen. Mhm. Jetzt werden Untersuchungen eingeleitet. Da werden 6 Ausschüsse im Repräsentantenhaus dafür zuständig sein. Mhm. Dann muss das Repräsentantenhaus beschließen, wir bringen dieses Verfahren auf den Weg. Das Verfahren läuft ab wie ein Gerichtsverfahren. Das Repräsentantenhaus hat gewissermaßen die Funktion der Staatsanwälte, der Anklage. Und dann geht das Ganze in den Senat. Und der Senat ist dann in der Funktion der Richter und muss am Ende darüber entscheiden, ob der Präsident entlassen wird oder nicht. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Also das ist schon eine ganz, ganz große Hürde. Und das Verfahren wird sich geraume Zeit hinziehen.
Und damit auch dann voll in die Wahlkampfzeit reinfallen, richtig?
Das wird voll in die Wahlkampfzeit hineinfallen und dann kommen eben die Überlegungen, die du vorhin schon erwähnt hast. Wird das den Demokraten mehr schaden als die ewigen Miesmacher? Wird Donald Trump versuchen, sie in die Rolle der Totalverweigerer zu drängen? Oder aber gelingt es den Demokraten, den Präsidenten während seines Wahlkampfes, ob dieses Impeachment-Verfahrens schachmatt zu setzen oder zumindest in seiner Funktion zu lähmen?
Und wagst du heute schon eine Prognose?
Nein, ich wage keine Prognose, weil ich auch wie du jetzt erstmal ein bisschen Butter bei den Fischen sehen möchte. Mhm. Was steht denn in diesem Protokoll des Whistleblowers drin und was hat man dann tatsächlich in der Hand? Aber insgesamt sind die Vorwürfe gegen Donald Trump so eklatant und so evident, dass man doch davon ausgehen muss, dass Impeachment-Verfahren kommt, egal wie es ausgehen wird. Vermutlich wird es scheitern am Widerstand im Senat, aber die Demokraten können am Ende sagen, und wir haben es probiert, der Präsident hat seine Macht missbraucht und die Republikaner haben das auch getan. Denn das ist das Dilemma der Republikaner. Mhm. Sie sind in einem Loyalitätskonflikt. Mhm. In dem Konflikt sind sie loyal dem Präsidenten gegenüber. Das könnte ihnen den Vorwurf eintragen, sich über das Recht zu stellen. Mhm. Oder sind sie loyal gegenüber der Verfassung, die vorschreibt, dass der Kongress das Kontrollorgan des Präsidenten ist. Daran wird sich genau dieses Verfahren messen lassen.
So wie das oft in redaktionellen Prozessen ist, kurz nachdem Thilo und ich dieses Gespräch aufgezeichnet haben, da hat das Weiße Haus das Transkript des Telefongesprächs zwischen Donald Trump und Zelensky veröffentlicht. Und es zeigt sich, ja, Trump hat in dem Gespräch das Thema Biden angeschnitten. Ich zitiere die Stelle einfach mal. Ich glaube, man muss es aber so ein bisschen einordnen. Also im Gespräch geht es darum, dass Zelensky im Prinzip versichert, dass Ermittlungen in Zukunft in der Ukraine, they will be done openly and candidly, that I can assure you. Donald Trump sagt dann, good, because I heard you had a prosecutor who was very good and he was shut down and that's really unfair. A lot of people are talking about that, the way they shut your very good prosecutor down and you had some very bad people involved. Mr. Giuliani is a highly respected man. He was the mayor of New York City, a great mayor, and I would like him to call you. I will ask him to call you along with the attorney general. Rudy very much knows what's happening and he is a very capable guy. If you could speak to him, that would be great. Dann lästert er so ein bisschen über die ehemalige Botschafterin der Vereinigten Staaten in der Ukraine und dann kommt halt die Biden-Stelle. There's a lot of talk about Biden's son, that Biden stopped the prosecution, and a lot of people want to find out about that. So whatever you can do with the Attorney General would be great. Biden went around bragging that he stopped the prosecution. So if you can look into it, it sounds horrible to me. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob das so eine Smoking Gun ist. Also selbst in Verbindung mit den Geldern, die Donald Trump da zurückgehalten hat. Und ob sich damit überhaupt Wählerinnen und Wähler von Trump davon abbringen lassen, ihn zu wählen, da habe ich wirklich erhebliche Zweifel. Aber in jedem Fall ist der US-Wahlkampf jetzt noch ein bisschen spannender geworden. In Jerusalem werden seit dieser Woche Bilder aus der Sammlung Gurlitt ausgestellt. Wir erinnern uns, das ist die Sammlung, die in Verdacht stand, vor allem aus NS-Raubkunst zu bestehen. Also aus Bildern, die die Nationalsozialisten vor allem von jüdischen Sammlerinnen und Sammlern geraubt haben, um damit kräftig Geld zu machen. 80 dieser Werke werden jetzt in Jerusalem gezeigt und ich finde, das ist ein guter Anlass, sich nochmal mit der Sammlung Gurlitt auseinanderzusetzen. Denn inzwischen hat sich gezeigt, dass mit der Raubkunst in der Sammlung, das ist so ein bisschen schwierig. Am Freitag, da werden 4 Zeichnungen aus der Sammlung an Nachkommen der ursprünglichen Besitzer übergeben. Da konnte tatsächlich sichergestellt werden, dass es Raubkunst ist. Aber viel aus dieser Sammlung Gurlitt ist ganz einfach nur, in Anführungsstrichen, Kunst, die von den Nazis als entartete Kunst klassifiziert wurde und die dann verkauft werden sollte. Das erklärt unser Kunstredakteur Stefan Koldehoff gleich ausführlich. Ich habe ihn nämlich gebeten, mit uns historisch noch mal etwas zurückzugehen und ja, den generellen Umgang der Nationalsozialisten mit Kunst zu erläutern.
Es gibt 2 große Gruppen von Kunstwerken, um die sich die Nazis nach 1933 ziemlich schnell gekümmert haben. Das eine war die sogenannte entartete Kunst. Mhm. Das war Kunst, die einfach nicht ins visuelle Bild oder ins ästhetische Empfinden der Nazis gepasst hat, wo sie der Meinung waren, so wollen wir Wirklichkeit nicht abgebildet haben. Mhm. Denn das war völlig klar, Kunst hatte nur eine Aufgabe, nämlich die heroische, arische, nationaldeutsche Wirklichkeit bitte abzubilden. Da hat man sich bis 36 mal erst relativ zurückgehalten. Da fanden die Olympischen Spiele in Berlin statt und bis dahin wollte Hitler als weltoffener, galanter Staatenführer gelten. Direkt danach, 1937, hat er dann allerdings seine berühmt-berüchtigte Rede zur deutschen Kunst gehalten und da relativ klar definiert, was noch geht. Es ging also noch die gute deutsche Frau mit blonden Zöpfen und gebärfähigen Becken. Es ging noch das Mädchen, dem man schon ansah, dass es später auch mal Mutter werden sollte. Mhm. Der Junge, der auf Familienporträts bitte schon mit dem Hammer oder mit dem Pferd seinen künftigen Beruf andeutete. Der Vater über allem beschützend. Es ging die gute deutsche Landschaft, Blut- und Bodentheorie mit Bergen und mit Feldern und mit Landwirten. Und es gingen natürlich auch die Soldatenbilder, also die heroischen Kämpfer aus dem Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg schon vorbereitend. Direkt nach dieser Rede zog dann eine staatliche Kommission durch die deutschen Museen und hat da mehr als 30.000 Bilder rausgeholt, die nach Meinung der Nazis nicht mehr gingen, in Museen nichts mehr zu suchen hatten.
Und auf die kam dann der Stempel entartete Kunst.
Genau, das ist die sogenannte entartete Kunst. Da hat sich im Grunde genommen der Staat selbst beklaut, ist in seine eigenen Museen gegangen und hat gesagt, das und das und das nicht mehr. Und anders als man häufig noch glaubt, ist es dann nicht zerstört worden, sondern man wusste sehr genau, dass man da im Ausland noch Geld mitmachen kann. Mhm. 4 Händler hat es gegeben. Einer von den Händlern, die beauftragt waren, diese sogenannte entartete Kunst zu verkaufen, war Hildebrand Gurlitt, auf den wir gleich wahrscheinlich noch zu sprechen kommen werden. Der große andere Block, das ist wirklich die NS-Raubkunst. Mhm. Denn nachdem sie gemerkt haben, da gibt es Leute, die für Munk und für Van Gogh und für Gauguin und für die deutschen Expressionisten Kirchner und Haeckel und Schmidt-Rottluff bereit sind, wahnsinnig viel Geld zu bezahlen im Ausland, haben wir gesagt, gut, dann holen wir die doch bitte auch aus den Privatsammlungen raus. Da hatte man natürlich keinen legalen Zugriff. Das heißt, da ist wirklich gestohlen worden. Mhm. Und das sind die Bilder, nach denen heute noch vor allen Dingen jüdische Familien suchen, weil die sagen, das war mal unseres, das gehört euch nicht und wir hätten es gerne zurück. Nur sind natürlich alle Fristen längst abgelaufen, in Deutschland übrigens schon in den 60er Jahren abgelaufen. Deswegen können die nur noch bitten und eigentlich nicht mehr fordern, gebt uns doch zurück.
Mhm. Wobei da die Politik dann ja eine klare Haltung entwickelt hat, kommen wir aber später drauf. Lass uns tatsächlich jetzt einmal auf die Sammlung Gurlitt gucken, um die es geht. Und magst du ein klitzekleines bisschen näher ans Mikrofon kommen, dann halt und nicht ganz so. Also, du hast jetzt gesagt, es gibt die entartete Kunst auf der einen Seite und die Raubkunst auf der anderen Seite. Was ist denn jetzt mit Blick auf die Sammlung Gurlitt? Was ist da drin?
Die Sammlung Gurlitt, und das stand eigentlich von Anfang an fest, ist überwiegend entartete Kunst, weil eben Papa Gurlitt, bei dessen Sohn man die Bilder dann vor einigen Jahren gefunden hatte, in einem Apartment in München, einer der 4 Kunsthändler waren, die in offiziellem staatlichem Auftrag, da gab es hinterher auch noch ein Gesetz der Nazis dazu, die Bilder verkaufen sollte. Das heißt, er war dazu befugt. Er hat die zum Teil übrigens auch vom Propagandaministerium regelrecht gekauft. Es gibt Quittungen, es gibt Belege, dass die nicht gestohlen waren, sondern dass Gurlitt die erworben hatte. Deswegen war im Grunde genommen die ganze Nummer, das bei seinem Sohn dann vor einigen Jahren in München zu beschlagnahmen, ihn einfach zu zwingen, das alles herauszugeben, von Anfang an nach Meinung vieler Juristen überhaupt nicht legal. Mhm. Der Sohn hatte das geerbt und er besaß es rechtmäßig. Dann gab es aber natürlich auch da den Verdacht, es könnte ja was dazwischen gerutscht sein, was eben nicht entartete Kunst war, was er nicht legal besaß, sondern was tatsächlich NS-Raubkunst war. Wer weiß, womit er noch gehandelt hat. Mhm. Und deswegen hat man dieses gesamte Konvolut, das waren dann ja insgesamt um die 1300 Bilder, die man bei Sohn Gurlitt gefunden hat, einfach mal beschlagnahmt und ihn dazu gezwungen, das untersuchen zu lassen. Und das Ergebnis, das dabei rausgekommen ist, sind knapp 2 Handvoll Raubkunstbilder, die entdeckt worden sind. Bei 1280 beschlagnahmten Bildern ist das ein verschwindend geringer Prozentsatz. Mhm.
Aber die Sachen, wo man herausgefunden hat, das ist Raubkunst, ist das inzwischen alles zurückgegeben?
Das ist zurückgegeben. Da hatte sich Gurlitt, der Sohn, vor seinem Tod noch zu verpflichtet. Mhm. Er hat ganz klar, und damit hat er übrigens viel mehr getan als viele, viele andere Deutsche, die genau wissen, dass sie Raubkunst besitzen. Sohn Gurlitt hat gesagt, ich bin bereit, was auch immer sich als Raubkunst herausstellt, bedingungslos zurückzugeben. Ich will da kein Geld, keine Entschädigung. Das ist leider nach wie vor nicht die Regel. Also es gibt viele, viele Verfahren von vor allem jüdischen Erben gegen deutsche Privatbesitzer, die sagen, ihr habt ein geklautes Bild von uns, gebt es uns doch bitte zurück. Die aber dann wirklich auf das Wohlwollen, auf die Gnade dieser Privatsammler angewiesen sind. Rechtlich verpflichtet sind die dazu nicht. Man kann es zum Teil vielleicht auch nachvollziehen. Also wenn du beispielsweise einen Van Gogh über dem Sofa hängen hast, den deine Eltern vor 10 Jahren in einer Auktion gekauft haben, da ist es wieder 20 Jahre, also ihr seid schon die 5. oder 6. oder 7. Besitzer seit 1945, dann seid ihr nicht wirklich schuld daran, dass ihr so ein Bild besitzt. Und dann könnt ihr auch zu Recht sagen, da haben wir damals aus unserem Schwarzgeld 5 Millionen für bezahlt, das Bild möchten wir jetzt gerne auch behalten.
Das kann man so sehen, das kann man natürlich auch anders sehen. Nun ist ja eine Idee auch, die Sammlung Gurlitt in Israel auszustellen. Die Hoffnung, eventuell findet sich da bei dem ein oder anderen Bild noch jemand, der das erkennt. Also tatsächlich die Hoffnung, dass man hier dann auch noch einige der Bilder als Raubkunst identifiziert. Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden und das ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig, wenn man überlegt, dass diese Sammlung nun wirklich seit 5 Jahren bekannt ist, dass es große Ausstellungen in Bonn in der Bundeskunsthalle gegeben hat, in Berlin im Gropiusbau, dass die Sammlung natürlich längst komplett online steht. Da stellt man sich natürlich schon die Frage, wie sinnvoll ist das, die jetzt noch nach Israel zu schicken? Wer da glaubt, Ansprüche zu haben, der hätte das eigentlich längst anmelden können. Davon abgesehen, warum eigentlich nur Israel? Also verfolgte Juden sind nach 33 nicht nur nach Israel geflüchtet, sondern auch nach Amerika, nach Südamerika, nach Großbritannien, auf die ganze Welt. Also es ist wieder dieser komische Kurzschluss, Jude gleich automatisch Israel. Also auch da kann man ein Fragezeichen hintersetzen.
Also das ist auch eine sehr politische Ausstellung dann im Prinzip.
Ich glaube, dass das auch wieder so eine Geste des guten Willens ist und vielleicht auch verbunden mit der Hoffnung, vielleicht finden wir doch noch ein Raubkunstbild und können damit diese merkwürdige Beschlagnahmeaktion rechtfertigen.
Okay, lass uns mal so einen klitzekleinen Sprung auf die Metaebene warten und auch noch ein bisschen über Kunst reden, weil du bist ja Kunstredakteur. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob sich eigentlich, wenn man so auf so ein Bild guckt, auch die Betrachtungsweise ändert, mit der man da drauf guckt. Wenn, also wie so ein Bild auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, aufgrund seiner Historie. Also wenn so ein Bild zum Beispiel zu einer umstrittenen Sammlung gehört oder zu einer Sammlung, die irgendwie mal als umstritten galt, ob sich da tatsächlich unsere Betrachtungsweise eines Bildes durchändern kann. Was meinst du?
Ich glaube, dass das so ist, weil eben auf dieser Metaebene, die du ansprichst, auch die Geschichte des Bildes immer eine Rolle spielt. Also nicht nur, wer hat es mal gemalt und was ist zu sehen, sondern auch, welchen Weg hat so ein Bild dann genommen. Mhm. Und Kunsthändler, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir, wenn es eine sogenannte gütliche Einigung gibt, also wenn in einem Auktionskatalog drinsteht, das gehörte mal der Familie XY und die haben sich dann aber mit den jetzigen Besitzern geeinigt, die haben es zurück restituiert bekommen, dass das dann sogar den Preis noch steigert, weil dann Leute bereit sind, eben für diese Geschichte, für diese positive Geschichte mitzubezahlen. Umgekehrt gab es mal die Forderung, als der Fund Gurlitt bekannt wurde, man soll das doch einfach alles in ein Museum packen. Und da haben zu Recht Kunsthistoriker gesagt, warum eigentlich? Das sind Bilder, die rein zufällig zusammengekommen sind. Hier ein Kirchner, da ein Lovis Corinth, hier ein Picasso. Die haben nichts miteinander zu tun. Das ist ein reines zufälliges Zusammenkommen. Also ob da der Umstand, es ist alles entartete Kunst oder vielleicht auch Raubkunst, ob der sozusagen kunsthistorisch reicht, um da eine Einheit zu schaffen, da bin ich dann wieder skeptisch.
Das finde ich spannend, weil diese Bilder werden ja aber auch diesen Stempel entartete Kunst eigentlich nie wieder los, oder?
Nee, und das ist gerade nach dem Krieg auch ein Qualitätsmerkmal geworden. Aha. Also wenn die Nazis die Bilder blöd gefunden, doof gefunden haben, nicht gewollt haben, dann muss es eigentlich gute Kunst sein? Wenn man jetzt auf der anderen Seite sieht, dass auch ein Ernst Ludwig Kirchner oder ein Carl Schmidt-Rottluff, berühmte, große, expressionistische deutsche Maler, durchaus schwache Stunden gehabt haben und auch durchaus schlechte Bilder gemalt haben, dann muss man da allerdings auch ein Fragezeichen hintersetzen.
Also ist es nicht immer nur die Schönheit, die Ästhetik eines Bildes, die seinen Wert ausmacht, sondern ganz klar auch der geschichtliche Hintergrund des
Bildes. Das ist auf jeden Fall so, und deswegen wird das inzwischen in Katalogen, Ausstellungskatalogen, Auktionskatalogen auch ausführlich dokumentiert, welche Geschichte diese Bilder haben.
Und da muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachhaken, weil ich habe keinerlei Ahnung von Kunst. Ich gestehe das an dieser Stelle. Das ist dann tatsächlich auch für Bilder ganz klar dokumentiert, wer wann was wo besessen hat, was mit diesem Bild schon passiert ist, oder wie klar kann man das bei Bildern tatsächlich immer sagen?
Da gibt es inzwischen eigene Studien, die heißen Restitutionsforschung. Also es gibt Wissenschaftler, die ausgebildet werden, um nur das herauszufinden, welchen Weg haben Bilder genommen. Und ohne diese Dokumentation lässt sich heute auch kaum mehr ein Werk verkaufen.
Das war er, der Tag am 25. Oktober 2019. Dieses Datum ist für uns als Team ein sehr schönes. Es heißt nämlich, dass wir diesen Podcast jetzt seit genau 2 Jahren machen. Am Tag nach der Bundestagswahl, da haben wir angefangen. Und seitdem versuchen wir, das Tagesgeschehen immer so ein bisschen hintergründig aufzubereiten. Und ich finde, wenn man die letzten 2 Jahre mal so ein bisschen Revue passieren lässt, was seitdem alles passiert ist in der Welt, in Deutschland, hier im Funkhaus, holla die Waldfee. Danke an Sie, dass Sie uns Ihr Vertrauen und Ihre Zeit schenken, dass Sie Ihre Gedanken mit uns teilen, mit uns diskutieren, wo immer es geht. Gerne auch in Zukunft, wenn auch vorerst weiter, erstmal nur per E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns. Ich bin Anke Trimbüsker, sage danke fürs Zuhören. Tschüss.